wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist der Bissl Hockey Roundtable mit Bernd Schwickerath. Servus Bernd.
Und ich versuch's jetzt mal, Herrn Fetzer.
So schaut's aus.
Wahnsinn, Christoph Fetzer neben mir.
Sebastian Böhm lässt sich entschuldigen. Ich glaube, der fängt mit bloßen Händen, führt der Kampfkarpfen. Heute nicht mit dabei, wir sind heute zu zweit in dieser Runde, Bernd. Und ja, sprechen natürlich wieder über Eishockey. Es gibt jede Woche ein paar Neuigkeiten, ein Corona-Update auch, was Eishockey anbelangt. Und dann haben wir uns heute mal nicht den DEL-Debütjahrgang vorgenommen, sondern was anderes, nämlich einen möglichen Olympiakader für 2022. Wie schaut es eigentlich bei dir aus? Friseur ist ja wieder erlaubt, glaube ich, ne? Barbier nicht. Also ich muss noch warten. Du dürftest wieder, aber hast es anscheinend noch nicht genutzt, wenn ich das sehe.
Nee, wir können da noch. Ich meine, dass hier bei uns in NRW ab Montag die Friseure offen haben. Und das ist auch der Grund, also sie hatten jetzt wochenlang nicht offen, das ist der Grund, warum ich diese Kappe trage und ich möchte sie nicht abziehen, weil dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche Typen, die machen Screenshots und halten mir die mein Leben lang vor.
Es hat sich seit letzter Woche auch ein bisschen was getan, was Eishockey anbelangt, ne? Also es gibt einen Plan der CHL, wie man vielleicht wieder spielen könnte. In der NHL, ja, ein bisschen weniger hat sich da getan, haben wir letzte Woche schon besprochen. Es gibt immer noch diesen Plan, an wenigen Standorten zu spielen, sich da halt eben die Divisions zusammenzutun. Mhm. Und in Deutschland wurde eine Taskforce Hals über Kopf gegründet. Zwischen DEB und DEL. Naja, also ernsthaft, es gibt jetzt offiziell auch diese Taskforce. Gestern oder vorgestern hat es der DEB getwittert. Und ihr, auch von den Shorthand News und auch ich, wir haben uns gefragt, warum nicht früher? Warum, ja, hat man nicht gleich in der ersten Woche, eigentlich nachdem die DEL-Saison abgesagt worden ist, diese Taskforce gegründet? Ich glaube, du hast es auch getwittert über die Shorthand News, ne? Und du hast ja auch eine Antwort zumindest aus der DEL2 dann bekommen von René Redorsch.
Genau, also die grundsätzliche Idee ist ja, wie gesagt, eine Taskforce zu bilden. DEB und Ligen sollen ein gemeinsames Konzept erarbeiten zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs. Und da habe ich mir gedacht, ja, das finde ich nicht schlecht, denn irgendwann muss es ja wieder losgehen und dann weiß man ja noch nicht, ob von heute auf morgen wieder alles so ist wie vor Corona. Deshalb müsste man sich wahrscheinlich irgendwelche besonderen, naja, Maßnahmen überlegen, sei es vom Hygienestandpunkt her, sei es was auch immer her, dass man guckt, dass man das irgendwie hinkriegt. Und ich habe eigentlich gedacht, weil es ja jetzt schon ein paar Wochen her ist, dass die Saison abgebrochen wurde und Corona auch kein ganz neues Thema mehr ist, dass es diese Taskforce längst geben würde oder irgend sowas in der Hinsicht. Aber anscheinend gab es bisher immer nur allgemeine Runden, wo das ein Thema war. Und jetzt soll, wie René Rodorisch von der DEL2 uns dann auf unseren Tweet bei Shorthanded News geantwortet hat, soll es wirklich eine Taskforce geben, die sich mehr oder weniger ausschließlich konkret mit diesem Thema befasst, finde ich trotzdem ein bisschen befremdlich, dass es vorher noch nicht so anscheinend ganz oben auf der Agenda war. Okay, was heißt ganz oben? Gibt es auch wirtschaftliche Sachen und rechtliche Sachen, das kann ich alles verstehen. Da gerade viele Themen, die da besprochen werden müssen, aber dass diese Wiederaufnahme des Spielbetriebs irgendwie jetzt erst so groß ein Thema ist, oder sagen wir mal andersrum, dass es den Beteiligten wert ist, das so groß herauszustellen, dass sie diese Taskforce gründen, finde ich schon ein bisschen komisch, weil das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Und vor allem ist es, also es ist immer natürlich auch schwierig bei DEL und DEL2, es sind verschiedene GmbHs, die da zusammengeschlossen sind. Das sind natürlich dann auch verschiedene Haltungen zum Thema. Es gibt verschiedene Bundesländer natürlich, unterschiedliche Regelungen. Aber andererseits musst du trotzdem sagen, hättest du es gleich gemacht, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber man hätte ja dann, man war 13., 14., 15. März, war die endgültige Entscheidung, also Mitte März, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird und dann hätte man ja auch schon tätig werden können, dass man zumindest halt diese Taskforce hat und dann halt ja eine Stimme, ne? Also klar kannst du dann immer noch verhandeln und dich besprechen von Konferenzen, aber wenn du natürlich eine Stimme hast, die dann gegenüber der Politik wieder auftritt, ist es wahrscheinlich einfacher, das klar zu machen. Also in der Bundesliga, wir machen ja immer wieder jetzt diesen Vergleich zum Fußball, aber ich meine, es ist halt einfach sehr präsent. In der Bundesliga gab es natürlich diese Pressekonferenz von Christian Seifert und natürlich, man muss auch sagen, gerade Aki Watzke und Kalle Rummenigge sind natürlich auch sehr präsent. Also es ist nicht so, dass da nur einer spricht, sondern es ja, schießen immer ein paar quer und preschen vor. Aber es ist zumindest nicht so, dass du sagst, ja, jeder, du hast so einen Eindruck, jeder wurschtelt sich da, siehst du selber durch.
Ich finde, die habe ich im Eishockey jetzt aber auch nicht. Also, dass da schon abgestimmt wird, liegt ja allein schon daran, dass es halt viel weniger Protagonisten gibt, ne? Und dass, glaube ich, die Wege relativ kurz sind mittlerweile zwischen DEB und DEL. Und weil die DEL ja auch aus den einzelnen Vereinen besteht, kann ich mir nicht vorstellen, dass da halt das große Problem ist, jemanden zu erreichen. Ich finde halt, kann mich jetzt nur wiederholen, komisch, dass dieses Thema jetzt so dargestellt wird, als sei das so eine Riesenidee. Und anstatt man irgendwie sagt, ja, natürlich beschäftigen wir uns damit, wie es irgendwann wieder losgehen kann. Und natürlich beschäftigen wir uns damit, wie es laufen kann, ne? Sei es, dass man irgendwie mit den Kommunen wieder darüber verhandelt, ab wann es Eis geben kann, weil ich meine, zumindest hier bei uns im Westen gibt es aktuell so gut wie gar kein Eis mehr. Also ich kann es auf jeden Fall für Düsseldorf sagen, dass die Eishallen komplett ihr Eis abgetaut haben und dann müsste man das ja erstmal wieder hochfahren mit Blick auf die nächste Saison. Und es weiß ja noch keiner, wann die Saison startet. Deswegen ist halt die Frage, wird das Eis überhaupt so gemacht wie sonst, also schon im Hochsommer? Oder denkt man sich, ja gut, wenn die Profis eh nicht trainieren und die öffentlichen Laufzeiten noch nicht erlaubt sind, wobei da auch noch ein Fragezeichen hintersteht, ob sie erlaubt sind, dann weiß ich nicht, ob jede Kommune sich irgendwie im Sommer schon eine Eishalle hält, weil das ist ja auch nicht das Allergünstigste, ne, bei draußen 30 Grad drin irgendwie Minusgrade für so eine große Fläche bereitzustellen. Und das ist auch so ein Thema, ne? Und natürlich, dann kommt die Hygiene dazu. Also es gibt diverse Themen, die da angesprochen werden müssen, damit es irgendwann wieder losgehen kann, sei es mit Training, sei es mit Spiel. Aber ich hätte halt gedacht, das sei schon irgendwie zumindest mal ein grober Plan, sei vorher schon erstellt worden.
Noch, ja, planen, glaube ich, alle damit, dass es normal losgeht, ne? Mitte September mit der neuen Saison oder halt, was heißt normal, aber dass die Saison da läuft, je nachdem, wie man halt dann spielen darf. Boah. Wir haben es letztes Mal schon gesagt, Eisbären Berlin, ja, also in Berlin über 5000 geht da nichts bis Ende Oktober, also das ist schon mal das erste Problem, aber was so es gibt jetzt noch keinen anderen, das wollte ich damit sagen, es gibt jetzt da noch keinen anderen Spielplan, ne? Also einen alternativen Spielplan, beziehungsweise er wurde noch nicht veröffentlicht, anders in der Champions Hockey League. Da haben wir jetzt mitbekommen, auch in der vergangenen Woche, dass sie die Gruppenphase einfach streichen wollen. Also das Ganze ein bisschen verdichten und gleich mit der K.O.-Phase anfangen. Auch die Frage, ob das so passieren wird, aber es ist zumindest mal ein Ansatz, wie du sagst, okay, wir können das Ganze ein bisschen nach hinten schieben und vielleicht können die Mannschaften trotzdem damit leben. Klar, du kriegst weniger Heimspiele, also die meisten kriegen weniger Heimspiele, ist ziemlich sicher.
Ja, klar, ich meine, die Idee klingt ja auch logisch, ne? Weil wenn du die komplette Gruppenphase verschiebst, dann hast du halt deutlich weniger Aufwand. Normalerweise brauchen, also es gibt ja immer pro Gruppe 4 Teams und 2 bleiben übrig, 2 scheiden aus. Das heißt, du brauchst normalerweise, um die grundsätzliche Teilnehmerzahl zu halbieren, brauchst du erstmal 12 Spiele pro Gruppe. Jetzt sind es 4, weil du machst dann einfach nur K.O.-System, die beiden gegeneinander, Hin- und Rückspiel. Und das sind dann schon mal 8 Spiele weniger, 8 Reisen weniger und alles. Ich glaube, das ist schon das logische Ding. Natürlich, die Champions Hockey League verdient nicht gerade viel Geld. Die hat ja immer noch, ist ja immer noch so im Aufbau, viele Fans kommen dann nicht, die sonst in den nationalen Ligen dahin kommen. Das ist vor allem in Skandinavien ja sehr krass. In Deutschland geht's sogar noch, finde ich. Aber so in Skandinavien scheint die Liga irgendwie nicht so wirklich viele Fans zu interessieren, obwohl die Vereine am Ende irgendwie immer weiter oben stehen und dann im Finale Titel gewinnen. Aber trotzdem die Idee, finde ich schon mal richtig, dass man sagt, das ist das Leichteste, wie wir irgendwie Spiele reduzieren können, wie wir Reiseverkehr reduzieren können, weil man weiß ja auch noch nicht, wie ist das im September mit den offenen Grenzen. Aktuell haben ja mehrere Länder irgendwie ihre Grenzen geschlossen. Klar, gibt's dann immer so Sachen für Businessreisen, die dürfen doch. Und dann ist das, natürlich ist das auch ein Beruf, wenn Eishockeyspieler da durch die Gegend reisen, aber hat irgendwie die EU da Bock drauf oder die Schweiz, die ja nicht in der EU ist, aber dann irgendwie, ne, mit Grenzen sich ja auch auskennt. Haben die da Bock drauf, dass da irgendwie jetzt wieder wöchentlich oder mehrmals wöchentlich Dutzende Eishockey-Teams oder aus anderen Sportarten-Teams durch die Gegend fliegen und dann sich quasi dann den Kontakt finden zu so Mannschaften aus anderen Ländern? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Deswegen finde ich das eigentlich eine ziemlich logische Sache von der CHL, dass man sagt, wir stampfen jetzt erstmal nicht alles ein, aber wir machen das, was wir tun können. Das ist die Spiele reduzieren und das ist das Ding da hinten schieben. Und das haben sie durch die Auflösung der Gruppenphase getan. Finde ich eine richtige Entscheidung.
Wobei du auch sagen musst, großes Plus dieses ganzen Wettbewerbs ist eben diese Reiserei auch. Ne?
Total. Also,
als ich uns die Augsburger Panther anschauen jetzt in der vergangenen Saison, ich habe da, als ich dann wieder in Augsburg war und da kommentiert habe, habe ich dann mit einer Ordnerin mal gesprochen und wollte halt auch so wissen, ja, wie war das eigentlich, warst du da mit dabei? Und sie hat gesagt, ja, die ist da mitgefahren, zum Beispiel halt Belfast haben die ja gespielt, dann haben die halt einfach ein Wochenende in Dublin gemacht und sind dann halt zum Spiel nach Belfast mit Hunderten von AIV-Fans, was natürlich Wahnsinn ist. Ne? Und also gerade diese Teams, die vielleicht da nicht immer hinkommen, auch die Nürnberger haben die Champions Hockey League bei den Heimspielen sehr gut angenommen, sind aber auch auswärts mitgefahren. Augsburg jetzt eben, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt bei Straubing eben in der nächsten Saison genauso gewesen wäre. Und klar raubst du halt da denen dann auch diese Auswärtsfahrten, die sicherlich ein wirklich wichtiger Bestandteil sind. Dieser Liga, Ambri hat gespielt in München Ende August. Ich habe mir gedacht, ich schaue ich mir mal an. Ne? Dann völlig wild geworden, 1000 Ambri-Piotta-Fans da mit freiem Oberkörper Ende August, geiles Eishockeyspiel. Und das ist eigentlich das Spiel, was mich von diesem Wettbewerb überzeugt hat. Ich habe mir gedacht, hey, komm wirklich jetzt im August da schon anfangen. Das ist wirklich ein Wettkampf. Wollte mich verarschen, so ungefähr. Aber München gegen Ambri Piotta, ich glaube, das war ein 30. August oder so in der vergangenen Saison. Super Eishockey, super Stimmung. Toll, also echt richtig toll. Und sowas fehlt natürlich jetzt. Ne?
Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja eine der Gründe, warum es die CHL gibt. Natürlich will man Geld verdienen und man will irgendwie einen neuen Wettbewerb haben. Aber es geht ja, glaube ich, auch so ein bisschen darum, dass das europäische Vereins-Eishockey sich ein bisschen mehr vernetzt. Und dann fehlt ja so ein gut funktionierender Europapokal über Jahrzehnte. Klar, es gibt immer mal wieder Versuche, brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen. Aber die meisten sind ja dann relativ krachend gescheitert. Und das ist jetzt mal so das ambitionierteste Projekt, sage ich mal, was es in der Hinsicht gab in den letzten Jahren. Und genau wie du sagst, ne, diese Reisen sind groß. Ich kann mich damit erinnern, wir waren mit der DEG, dann auch in Turku in Finnland, wir sind nach Linz gereist, waren dann in Österreich und also es war wirklich schon eine spannende Sache, dass man, wie man so verschiedene Sachen erlebt, die Nürnberger hast du erwähnt, sind da auch mit diversen Leuten irgendwie im Sonderflieger irgendwo hin oder wen es da auch immer gibt, ne? Also das ist schon wirklich schön, dass man das dann so als Eishockey-Reporter oder Zuschauer oder Fan, wie man immer es ist, dann auch mal erleben kann, wie es in anderen Sportarten so ist, dass man halt diesen europäischen Austausch hat, ne, und durch die Gegend reisen kann, andere Eishockey- oder generell Sportkulturen kennenlernen und auch einfach als Fan einfach Spaß haben kann, ne, einfach sich ein schönes Wochenende irgendwo in der fremden Stadt macht, in der man noch nicht war. Und das fällt natürlich dann zwar nicht komplett weg, weil es gibt ja noch Spiele, aber so ein K.O.-Spiel hat natürlich auch immer eine andere Atmosphäre als vielleicht so ein Gruppenspiel, wo man bei den ersten zwei Spielen vielleicht auch mal sagt, ja komm, wir fahren da erstmal hin, ne, und machen erstmal ein bisschen Spaß, egal wie es ausgeht. Das ist natürlich beim K.O.-Spiel völlig anders. Ne?
Es sind natürlich nicht nur die Augsburger Fans gereist, nicht nur die Düsseldorfer, nicht nur die Straubinger, sondern halt alle Auswärtsfans, ne, auch von deutschen Clubs. Mir ist bloß bei den Augsburgern, ist halt jetzt so präsent gewesen und die wahrscheinlich dann bei Düsseldorf. Also ja. Wirklich jetzt in den letzten Jahren, in letzter Zeit ein toller Wettbewerb
Und umso bitterer ist es für Straubing, ne? Wenn du überlegst, ja, dass denen ja schon die Playoffs genommen wurden, in Anführungszeichen, nach ihrer starken Hauptrunde. Und jetzt haben sie noch, eventuell, wenn sie ein bisschen Pech haben, ziehen sie einen Top-Gegner, der vielleicht noch weit weg ist und keine Zuschauer mitbringt. Du verlierst dann zweimal. Dann hast du irgendwie von dieser ganzen CRL genau ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel gehabt. Und so hattest du dich eigentlich drauf gefreut, dass du irgendwie ein paar Mal durch Europa fahren, fliegen kannst. Ja, diese ganze Nummer ist schon, also klar, jetzt nicht falsch verstehen, es gibt weitaus größere Opfer als Fans und Spieler der Straubing Tigers, aber jetzt mal rein auf den Sport bezogen, ist Straubing schon echt ein Team, was leiden muss. Ne?
Wenn da mal nicht die Short in den News ihre Finger drin
haben. Weiß man nicht, weiß man nie.
Wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen, ja, dass so ein bisschen die Vermutung oder dass der Eindruck entsteht, dass Sportler ja, da keine Probleme bekommen, wenn sie erkranken oder überhaupt nicht erkranken, weil sie ja eh solche Maschinen sind. Jetzt, gerade in den letzten Tagen, zwar keine aktuellen Sportler, aber ja, zu ihrer guten Zeit, ja eben doch Maschinen, zwei Spieler, die eben in der NHL gespielt haben, die dies erwischt hat. Also Börje Salming hat ein längeres Video oder eine Minute Video veröffentlicht auf Twitter, dass er hat gesagt, er hat es erwischt und hat wirklich ganz klar gesagt, das ist kein Spaß. Und jetzt in den letzten Stunden habe ich auch gesehen, Georges Larrac, der ja in der NHL ein Forster war, also wirklich ein über 1,90 groß, über 100 Kilo, 120 Kilo schwer. Und er hat geschrieben, er hat Asthma und deswegen könnte es für ihn auch gefährlich werden. Also wir sehen da tatsächlich auch aktuelle Beispiele über den Fußballer, den Französischen, der im Koma liegt, hatten wir letzte Woche auch schon kurz gesprochen. Es ist einfach gefährlich oder kann für jeden gefährlich sein. Wir wissen es einfach nicht. Ich glaube, das müssen wir auch jede Woche wieder sagen. So einfach kommt man da nicht durch teilweise.
Nee, genau. Und das ist auch, glaube ich, also das ist so ein Teil der Debatte, der fehlt mir auch ein bisschen, wenn so immer um Wiederaufnahme gesprochen wird. Sei es jetzt in der Fußball-Bundesliga, sei es irgendwie im internationalen Fußball, sei es in der NHL. Also es gibt ja diverse Ligen, die immer noch sagen, wir versuchen, dass es weitergeht. Und da werden da Hygienekonzepte vorgestellt. Und meistens schwingt da so im Hintergrund mit, ja, wir gucken schon, dass wir das, wenn das Virus irgendwie drin ist, dass wir das dann nicht irgendwie nach Hause tragen und irgendwie an die Eltern weitergeben oder an Risikopatienten oder der ein oder andere Spieler hat ja vielleicht auch eine Frau zu Hause, die schwanger ist. Das wäre dann, glaube ich, auch nicht so gut, diese Krankheit zu bekommen. Und ehrlich gesagt, wir wissen es natürlich gar nicht. Und was man so hört, wir können ja immer nur das nachplappern, was irgendwelche Wissenschaftler sagen. Aber gibt es halt viele eher harmlose Verläufe, so wie ich das jetzt interpretiert habe zumindest, irgendwie je jünger man ist, und je älter man ist, desto gefährlicher ist es. Das heißt aber Umkehrschluss natürlich nicht, dass es völlig ungefährlich ist, wenn man jung ist, wie man an den Beispielen sieht, die Fetzi gerade aufgezählt hat. Das heißt, das kommt mir in dieser ganzen Debatte immer ein bisschen zu kurz, dass es irgendwie so getan wird, wie du gerade gesagt hast, so ja, die Gladiatoren, die großen Stars sind so durchtrainiert und so fit und haben so eine gute medizinische Betreuung und so ein gutes hygienisches Konzept ausgearbeitet. Denen selbst passiert ja nichts. Und da frage ich mich langsam, ist das denn wirklich so? Weil wenn man zum Beispiel von Sergio Aguero, einem Topstürmer von Manchester City im Fußball hört, dass er sagt, er kennt diverse Spieler, die auch Angst haben, jetzt wieder zurückzugehen und die Liga neu zu starten und da in Zweikämpfe zu gehen, das wird ja in anderen Sportarten genauso sein, dann denke ich mir auch so, ist das nicht auch deswegen unverantwortlich, weil sich halt auch innerhalb der Spieler was tun könnte? Was ist denn, wenn wirklich sich ein Spieler infiziert und dann extrem krank wird und im schlimmsten Fall sogar stirbt? War es das dann irgendwie wert? Ist das dann auch so ein Kollateralschaden dafür, dass irgendwie wirtschaftlich die Liga weiter überleben kann? Ich finde es echt schwierig und ich finde, der Teil der Debatte kommt mir echt ein bisschen kurz.
Dybala ist noch so ein bekannter Name, ne? Da habe ich jetzt gestern oder vorgestern was gelesen, dass er ist, glaube ich, schon 40 Tage in Quarantäne, hat sich die Freundin gemeldet, weil irgendwie spekuliert wird, der hat sich dann wieder infiziert oder immer noch. Und es ist einfach, ja, es ist halt einfach noch nicht so erforscht, dass du sagen kannst, so und so verläuft es bei Jungen, so verläuft es bei Alten, sondern ja, es verläuft halt anscheinend so die Studien bis jetzt oder die Fälle unterschiedlich von Person zu Person. In der NHL, das wollte ich noch kurz sagen, hatten wir ein paar Wochen ja gesprochen über diese Visiere, ne? Und ich dachte im ersten Moment, weil Bauer ja diese Visiere hergestellt hat, auch für medizinisches Personal, und als ich den Post auf Twitter gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, okay, die überlegen jetzt, wie sie eben Visiere für Spieler herstellen können, die schützen. Und das ist tatsächlich jetzt anscheinend der nächste Schritt, auch da bis jetzt auch noch nicht so eingelesen, aber Darren Dreger hat das gestern veröffentlicht, der Hockey Insider, dass eben Bauer jetzt eben das versucht weiterzuentwickeln zu Visieren, die ja beim Spiel dann schützen können. Weil das ist ja alles so, Football habe ich jetzt gesehen aus der österreichischen Football-Liga, dass sie da gemeint haben, ja, da ist doch das Eye Shield, das schützt doch auch. Und dann habe ich, aber ich Football kenne ich jetzt nicht so gut aus, aber das Eye Shield ist ja natürlich vor den Augen, ne? Und das Virus kommt halt, wenn dann, aus dem Mund raus. Also irgendwie so, ich habe so den Eindruck, ja, jeder versucht irgendwie, aber ein komplett durchdachtes Konzept gibt's einfach nicht und kann's, glaube ich, auch nicht geben.
Nee, ich meine, die NHL hat ja jetzt auch gesagt, sie freut sich irgendwie auf Phase 2, so hatte ich das herausgelesen. Es soll jetzt bald wieder Training in Kleingruppen gehen, aber es ist noch nicht ganz klar, wann und wie genau. Die machen ja auch oft nach, was die NBA macht, die Basketballliga, die jetzt ja auch so langsam wieder ins Training einsteigen will. Dann hat aber jetzt Trumps Gesundheitsminister Fauci gesagt, er glaubt erstmal nicht daran, dass der Sport wieder in dieser Saison oder in diesem Jahr noch irgendwie starten kann. Naja, also, man weiß. Ich würde
sagen, er ist großer Baseball-Fan, ne? Fauci, ja. Das hat er auch mal gesagt. Also, das würde ihm persönlich dann als Baseball-Fan auch wehtun.
Genau, weil die Baseball-Saison würde ja auch schon wieder laufen, ne? Die hat ja gar nicht erst angefangen. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ich gar nicht mehr davon ausgehe, dass die Saison irgendwie noch weitergespielt wird, aber naja, man versucht es immer weiter. Ich hoffe halt wirklich nur, um nochmal das Thema von eben aufzugreifen, dass halt wirklich auch nicht nur irgendwie daran gedacht wird, dass dieses Virus ja weitergetragen werden könnte und dass das sonst noch Leute sind, sondern dass man wirklich auch sagt, hey, die Spieler, die da auf dem Platz, auf dem Eis, wie man es auch mal nennen will, stehen, die muss man irgendwie auch schützen. Ne? Und die sind natürlich manchmal, haben auch dieses Selbstbild von sich, weil die meistens so Anfang, Mitte 20 sind topfit, haben bisher irgendwie, gerade was Körperlichkeit angeht, eher positive Erfahrungen in ihrem Leben gemacht und fühlen sich vielleicht auch ein Stück weit unverwundbar. Und das ist natürlich nur eine vermeintliche Unverwundbarkeit und vielleicht muss man da auch manche Leute auch vor sich selber schützen. Aber natürlich, wenn die Leute, die darüber entscheiden, selber vor allem monetäre Interessen haben, dann werden die nicht anfangen, die Leute davor zu schützen.
Also feststellt auch, es gibt halt keine einheitliche Linie auch im Sport. Ne? Also Frankreich hat jetzt abgebrochen, Fußballliga, PSG ist Meister. Jetzt haben sich Basketball-Bundesliga hat sich wieder zu Wort gemeldet, hat da überlegt, wie man weiterspielen könnte, fertig spielen könnte. Die Frauen-Bundesliga.
Aber auch nicht alle, wie gesagt. Ne? Nein, also in der Basketball-Bundesliga gibt es ja quasi einen Split. Ich habe 10 sind dafür, 8 dagegen, so habe ich verstanden. Und 10 wollen jetzt alleine den Meister ausspielen. Also das ist ja auch...
Dritte Liga Fußball von 20 Mannschaften, 10 dafür, 8 dagegen, 2 Enthaltungen, also das sind auch keine klaren Mehrheiten, ne? Und eben, ja, die Frauenbundesliga ist, glaube ich, auch mal gesagt, hey, uns gibt's auch noch, wenn ihr über die Männerbundesliga so viel diskutiert und würde auch gern weiterspielen, aber ja, sind halt eben nur
zu Recht.
Absichten. Natürlich zu Recht, wenn man es vergleicht dann wiederum, ne? Wir haben im zweiten Teil dieser wöchentlichen Runde jetzt in den vergangenen Wochen immer über den DEL-Debütjahrgang gesprochen, über verschiedene Jahrgänge haben wir uns angeschaut, wer ist zum Beispiel 2010, 2011 in die Liga gekommen, werden es auch weiterhin tun, unterbrechen diese Serie aber mal, weil ich in den vergangenen Tagen auf www.bisselhockey.de mir mal Gedanken darüber gemacht habe, wie könnte denn der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2022 aussehen. In Nordamerika, zum Beispiel die Athletic oder was ich, Hockey News, The Hockey Writers, machen jetzt alle Kader, haben da, glaube ich, auch mal einen deutschen Kader zusammengestellt und ich habe mir gedacht, da bin ich jetzt nicht so einverstanden damit, ich schaue selber, was ich machen könnte. Und dann nachlesen könnt ihr das Ganze auf www.bisselhockey.de, das ist das Ganze ein bisschen umfangreicher. Ich habe jetzt die jeweiligen Positionen hier bei YouTube als Grafik, für die den Podcast hören, natürlich lesen wir das auch vor und wir sprechen ein bisschen drüber, Bernd, was du davon hältst von diesem Kader. Fangen wir mit den Torhütern an. Meine drei Torhüter für Olympia 2022 sind Philipp Grubauer, Matthias Niederberger und Hendrik Hahne. Der NHLer Grubauer, denke, wird auch bis 2022 die klare Nummer 1 sein. Der beste DEL-Goalie Matthias Niederberger. Und dann habe ich gesagt, ich will halt dann als dritten Torwart noch einen dabei haben, so einen Perspektivspieler. Also klar könntest du jetzt auch sagen, Grubauer, Niederberger und Treutle oder aus der DEL noch ein Brückmann oder ein Strahlmeier. Ich habe alle Kandidaten da aufgelistet und es sind wirklich viele. Also auf der Torwartposition gibt es jetzt kein so großes Problem, glaube ich, in Deutschland. Und es gibt eben wirklich einen guten NHL-Goalie. Und es gäbe auch noch einen zweiten NHL-Goalie momentan mit Thomas Greiss. Ich habe mich aber für Grubauer, Niederberger und Hahne entschieden. Bei Greiss sage ich ganz klar, der hat sich ins Aus manövriert, auch wenn er sich entschuldigt hat damals für seine Likes. Die
hat er das?
Ja, hat sich entschuldigt. Ich habe da ein bisschen nochmal nachgelesen und also das ist halt so eine Entschuldigung, die halt dann von Greiss plus DEB, wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht, aber hat sich entschuldigt dafür. Also er hatte unter anderem einen Post geliked, wo Hillary Clinton mit Adolf Hitler verglichen worden ist und es gab damals einen großen Aufruhr. Also Greiss hat sich für mich ins Aus manövriert dadurch. Ist dann auch schon 35, 36, 2022, also so könnte man das auch verargumentieren. Was sagst du zu diesen dreien, die ich nominiert habe? Grubauer, Niederberger, Hahne.
Also erstmal bin ich total bei dir, dass ich Greiss nicht mehr nominieren würde, wenn ich der Deutsche Eishockeybund wäre. Sportlich sicherlich, spielt auch aktuell wieder eine gute Saison, letztes Jahr sogar super, aber ist für mich halt kein Mensch, der den Deutschen Eishockeybund repräsentieren sollte mit seinen Einstellungen. Deswegen bin ich absolut bei dir, nicht mehr einladen. Sonst rein vom Herzen her wäre das natürlich genau meine Rangliste. Ne? Du hast einen aus Washington quasi, also nicht mehr Washington, aber lange in Washington und zwei gebürtige Düsseldorfer. Was will ich mehr? Aber darum geht's ja jetzt nicht. Deshalb sage ich, Grubauer ganz klar ist der beste deutsche Torhüter, wird auch dann noch der beste sein. Niederberger aktuell der beste Deutsche in der DEL und selbst wenn er nicht mehr der Allerbeste sein sollte, wird er auf jeden Fall unter den Top-Leuten dabei sein. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall auch mitnehmen. Er hat auch die internationale Erfahrung mittlerweile. Zwar jetzt nicht riesig viel, aber hat zumindest gezeigt, dass er auch bei Weltmeisterschaften gegen namhafte Leute gute Spiele machen kann. Mit Hahne bin ich aber nicht einverstanden. Und das nicht falsch verstehen, ich mag den echt gerne, weil ich kenne ihn ja hier aus Düsseldorf und ist ein netter Kerl und ich halte ihn auch für ein Talent. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich so dieses Riesentalent ist. Ob es nicht einfach nur ist, ob es nicht einfach nur so selten ist, dass jemand in dem Alter schon DEL spielt. Also aktuell ist er 19, in der nächsten Saison wird er 20 sein. Das ist natürlich für deutsche Eishockey-Verhältnisse relativ ungewöhnlich, dass so jung schon Torwart in der höchsten Liga spielt. Und deshalb, und weil es diese Saison auch mehr Aufsehen um die U20-WM gab, wo er im Tor der deutschen Mannschaft stand, ist er natürlich relativ präsent jetzt bei den Leuten. Alle denken, das ist das Riesentalent. Und ja, ich finde ihn wirklich gut. Ich denke auch, dass er seine große, was heißt der große, aber eine vernünftige DEL-Karriere machen wird. Aber mehr, sage ich mal, mein Lieblingswort, abwarten. Ne? Weil man weiß nie, wie sich das so entwickelt. Torhüter bewerten ist auch schwer. Er hat auch bisher nicht viele Spiele gemacht. Deshalb würde ich da dann eher nochmal auf in Anführungszeichen Nummer sicher gehen und lieber Niklas Treutle mitnehmen, weil der auch international schon was gezeigt hat. Und ich finde, ein Olympiaturnier ist auch keins, wo es darum geht, Leute anzulernen. Das kann man bei anderen Sachen machen, bei der jährlichen WM. Olympia, finde ich, da geht es nur um die aktuelle Leistungsstärke und nicht darum, wer in ein paar Jahren mal besser ist.
Dieses Argument habe ich auch bekommen. Also auf Twitter gab es ja auch Diskussionen, sehr schön. Und das war auch ein Argument, ne, dass man sagte, man hat doch die jährliche Weltmeisterschaft, da kannst du halt den Junge mitnehmen. Ich verstehe die Argumente auch. Ich werde auch bei Verteidigung und Sturm dann die Argumente verstehen. Aber ich habe jetzt auch in den vergangenen Tagen gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Und da musst du echt ein paar Entscheidungen treffen und kannst da teilweise eine Münze werfen. Und du könntest zum Beispiel jetzt auch sagen, vielleicht ist Hane nächste Saison gar nicht die Nummer 1 in Düsseldorf, ne, sondern es ist Pantkowski, kriegt vielleicht mehr Spiele. Ne? Vielleicht hat der das bessere Leistungsvermögen und Ančička ist jetzt auch wieder in die DEL gewechselt, Tobias Ančička wieder zurück zu den Eisbären Berlin, vielleicht entwickelt er sich in den nächsten Jahren auch gut, also vielleicht ist nicht mal Hane der Beste dieser drei Jungen, aber er hat eben bei der U20-Weltmeisterschaft er war beim Aufstieg mit dabei und er war beim Klassenerhalt mit dabei, deswegen war er jetzt eben mein junger Spieler und nochmal,
das ist
halt so imaginärer Kader, ne?
Natürlich, aber mich würde sogar sehr wundern, wenn Hendrik Hane nächste die Nummer 1 in Düsseldorf ist, ne? Weil ich glaube, das wird entweder eine 50-50-Lösung oder eher noch 60-40 für Pantkowski sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der diese Saison irgendwie 8 Spiele gemacht hat und das auch noch seine ersten 8 Profispiele waren, dass er nächste Saison direkt irgendwie 30-40 macht. Ne? Aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich wollte es nur kurz sagen.
Also, unterm Strich, es gibt gute Torhüter, gute deutsche Torhüter sogar in der NHL, es gibt sehr gute Torhüter in der DEL und es gibt Nachwuchs auf der Position, gibt es wahrscheinlich die, ja, Sturm haben wir auch noch, gibt es auch wenig Probleme auf jeden Fall. Die Verteidigung,
Bernd, ist... Wo wir über Probleme reden.
Sehr interessant. Das Ding ist, es gibt momentan natürlich Moritz Seider, der hoch gedraftet worden ist, an Nummer 6 von den Detroit Red Wings und der sicherlich dieser Allround-Verteidiger auch in der NHL werden kann. In der AHL hat er das schon gezeigt, also physisch stark, groß, große Reichweite, gutes Skating, technisch gut. Aber es gibt halt dann danach keinen deutschen NHL-Verteidiger, der eben auch spielstark ist. Es gibt Corbinian Holzer, an dem sich die Geister scheiden, der aber auf jeden Fall ein sehr solider Defensivverteidiger ist. Aber auf der Position, denke ich, hat das deutsche Eishockey am ehesten so ein kleines Problem oder auch ein Nachwuchsproblem. Das sind die 8, die ich jetzt mal nominiert hatte. Konrad Abelshauser und Moritz Seider, Jonas Müller und Corbinian Holzer, Marcel Brandt und Dominik Bittner, Fabio Wagner und Simon Sitzemski. Und sobald ich die dann niedergeschrieben hatte, hatte ich auch schon wieder ein Problem damit, weil ich mir gedacht habe, jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite. Ich habe jetzt jeweils 4 linke und 4 rechte genommen auf der rechten Seite. Gäbe es noch einen Dennis Roll natürlich. Gäbe es noch einen Marco Novak zum Beispiel. Gäbe es ganz jung Gawanke, der vielleicht dann ähnlich weit ist wie Moritz Seider in ein paar Jahren oder zumindest halt dann schon an die NHL klopft oder AHL spielt. Es gibt auf der linken Seite noch einen Bernhard Ebner zum Beispiel. Es gäbe noch Yannick Seidenberg, Moritz Müller und Daryl Boyle, die alle bei der Olympiamedaille 2018 mit dabei waren, aber dann 35 aufwärts Mebus, sind bei 2022. Genau. Es gibt Oliver Mebus. Es gibt so viele Verteidiger, die dann ungefähr auf einem Niveau sind, dass es halt unglaublich schwer ist. Neben, ich würde es tatsächlich mal sagen, Seider nehmen wir da raus. Abelshauser würde ich auch rausnehmen, einfach durch seine Leistungen in der DEL, wo er einfach raussticht, und zwar in allen Situationen. Und vielleicht kann man Corbinian Holzer noch als Extrafall mit dazu nehmen, weil er eben halt der jetzige NHL-Verteidiger ist, der einzige Deutsche. Und dann wird es halt brutal schwierig dahinter.
Bin ich absolut bei dir. Ich finde, klar, Seider steht über allem, auch so was so sein grundsätzliches Talent angeht. Abelshauser galt ja mal auch als, zwar nicht so ein Riesentalent, ist jetzt nicht gerade erste Runde und Top 6 gedraftet worden, aber galt mal als großes deutsches Talent, war ja auch drüben in Nordamerika und ist dann, als er zurückkam, war auch klar, wenn er zurückkommt, dann geht er zum absoluten Top-Team und dann war es halt München. Spielt seitdem auch wirklich stark in der DEL, wenn ich ihn sehe. Ich gucke ihm gern zu. Ich höre ihm nicht gern zu, weil ich ihn nicht verstehe, aber ich gucke ihm gern zu. Aber nein, also ich meine, ich verstehe ihn wirklich nicht. Also das mag für euch da unten in Bayern ja immer, also ihr findet das immer so witzig, wenn wir das sagen, aber ich verstehe ihn wirklich nicht. Das ist für mich eine andere Sprache, die der spricht. Ich höre ihm zu und denke mir, Ich weiß wirklich nicht, über welches Thema dieser Mensch gerade spricht. Aber gut, wird wahrscheinlich Eishockey sein. Aber was anderes, dann Jonas Müller war ja auch so einer, ne? Also einer, also Abelshauser und Müller galten ja meiner Meinung nach immer so als die Talente. Dann hat es noch Sinan Aktak, der war ja auch mal Verteidiger des Jahres und kam dann so hoch. Aber irgendwie hat keiner von denen so den richtigen Sprung dann geschafft, dass man auch international mithalten kann auf einem gewissen Niveau. Ich finde auch Abelshauser, wenn man den mal in der Nationalmannschaft gesehen hat, da wirkte der eher so ein bisschen verloren. Und dann dachte ich mal, das ist doch nicht der gerade bei Red Bull München gerade so eine super Saison gespielt hat.
Das darf man nicht vergessen immer, dass du halt natürlich DEL und dann schaust du, spielen die das auf Turnierniveau, genau. Und da geht es jetzt gar nicht unbedingt nur gegen NHL, sondern einfach schon mal eine Weltmeisterschaft, eine normale Weltmeisterschaft. Spielen die das genauso? Und du musst meistens sagen, nee. Also bei Moritz Seider hast du schon bei der vergangenen Weltmeisterschaft gedacht, okay, der macht da nochmal einen Sprung, ne? Aber bei sonst, bei den meisten anderen ist es so, okay, die spielen ihr Spiel nicht so, wie wir das aus der DEL kennen.
Genau. Und wir haben jetzt schon so viele aufgezählt, also du hast wirklich diesen, klar, du hast Seider oben, du hast Holzer als aktuellen NHL-Mann, der auch noch so weit ist das ja alles gar nicht mehr hin mit den Olympischen Spielen, wenn alles glatt läuft, wieder bis dahin reden wir nur noch über 2 Jahre, da wird Holzer auch noch spielen, ich weiß nicht, ob er noch NHL spielt, aber ich glaube grundsätzlich Eishockey wird er noch spielen und dann hast du den und dann, klar, wäre Abelshauser und wahrscheinlich Jonas Müller die logischen Leute, die dahinter kommen, aber dann kommt, wie du aufgezählt hast, hast du ja mittlerweile echt eine Fülle von bestimmt 10, 12 Leuten, wo du bei allen sagst, ja, spielen in der DEL eine gute Rolle, aber ob die international wirklich mithalten, du kannst für jeden Pro-Argument finden, für jeden ein Kontra-Argument und das sagt leider auch über viel international zumindest Mittelmäßigkeit oder Unterdurchschnittlichkeit der deutschen Verteidiger aus und das ist wirklich mit Abstand die größte Baustelle im Kader.
Von der Spielweise her muss man vielleicht auch mal sagen, was mir schon aufgefallen ist, vor allem in den Tests zur Weltmeisterschaft 2019, Toni Söderholm will einfach kontrolliert aufbauen lassen. Mhm. Das ist für ihn das A und O. Und dazu brauchst du natürlich auch Verteidiger, die das können, die hinten die Scheibe rausbewegen. Also das ist nicht so, die spielen selten die Scheibe unkontrolliert raus, sondern wenn sie merken, okay, der Pass geht jetzt nicht oder ich kann nicht skaten, dann spielen sie nochmal quer, halten die Scheibe. Und das ist schon, also mir ist zum Beispiel im Test letztes Jahr gegen die USA extrem aufgefallen. Er hat nicht immer funktioniert, weil es halt auch die USA waren, ne? Aber also sie haben es versucht. Und du brauchst wahrscheinlich dann einfach auch diese Spielertypen, die das können. Und dann ist halt die große Frage, wer kann das auf dem Niveau? Marcel Brandt zum Beispiel, habe ich ja auch drin im Kader, der kann es auf jeden Fall auf DEL-Niveau. Kann er es dann auf WM-Niveau? Kann er es gegen NHLer? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht kannst du da mal wachsen. Und aber gut möglich, dass er halt, wenn er normalerweise in der DEL die Scheibe rausgatet, die in dem Fall dann halt verliert. Und es gibt ein Gegentor.
Zumal man ja nicht vergessen darf, dass auch bald auf der kleinen Eisfläche gespielt wird, ne?
Ich weiß nicht, ob das kommt noch mit dazu, genau.
Noch weniger Platz, noch andere Winkel, ne? Das ist, wird auch nicht einfach, dann den Puck hinten rauszubringen.
Ja. Und dann gibt es halt für mich noch, also Fabio Wagner überrascht vielleicht manche, aber ich finde, der ist defensiv einfach solide. Du musst dann auch Spieler haben, die halt wirklich, wer killt Penalties, ja? Also da könnte es in dem Fall halt Abelshauser, Holzer und Wagner auf jeden Fall mal die Verteidiger sein, Bittner vielleicht noch, die in Unterzahl drauf sind. Und dann kann man halt zum Beispiel bei Sezemski noch, den habe ich mit dabei, weil er halt einfach einen unglaublich guten Schuss hat. Und vielleicht in der zweiten Powerplay-Formation dann halt da noch der gefährliche Schütze wäre. Aber das sind alles so die Überlegungen, die ich hatte und kaum war ich mit einer Überlegung fertig, habe ich mir dann gedacht, für Ebner spricht zum Beispiel, dass er ein sehr guter Allrounder ist und halt auch schon mal ein guter Offensivverteidiger war und jetzt halt, glaube ich, auch die Rolle halt angenommen hat bei der Düsseldorfer AG, dass er dieser Allrounder ist und in allen Situationen drankommt und halt dann nichts mehr hat, was extrem raussticht, oder? Also Ebner und Novak sind ja zwei, die auch noch Kandidaten sind, die du häufig siehst.
Genau, also in der DEL sind die teilweise wirklich dominant, ob es dann aber, dann ist genau das gleiche Thema wie bei anderen. Reicht das wirklich, um den nächsten Schritt zu gehen, gegen eine andere Qualität auf der gegnerischen Seite? Abwarten, ne? Man weiß nicht.
Am spaßigsten ist es, was das Niveau anbelangt, auf jeden Fall bei den Stürmern, denn da sieht es wirklich gut aus für die nächsten Jahre, aber das Schwierige daran ist dann wieder zu sagen, okay, wer bleibt dann daheim? Ne? Also weil du könntest da wirklich, vor ein paar Wochen hattest du ja auch schon mal so ein Gedankenexperiment gemacht, da hattest du Sebastian und mir mal so ein Line-Up geschickt, beziehungsweise du hast dann 2 Line-Ups eigentlich geschickt, also du kannst da wahrscheinlich 8 Sturmreihen könntest du machen, aus entweder NHLern, zukünftigen NHLern oder guten DELern. Ich habe mich jetzt für folgende 14 Stürmer entschieden und habe dann auch jeweils schon Reihen gebildet. Was ganz witzig war, aber ich habe da auch so ein bisschen rumgeschoben und mir dann irgendwie gedacht, ja, wäre es nicht anders, vielleicht doch besser. Aber so wird es jetzt immer ausschauen. Die erste Reihe ist Center Leon Dreiseitel mit Tim Stützel, der jetzt bei mir wie in der DL zuletzt Flügel spielt. Vielleicht spielt er in der NHL Center, weil er spielt jetzt Flügel neben Dreiseitel und Eisenschmied ist da der dritte Stürmer. Die zweite Reihe wird gecentert von Dominik Kahun mit Tobias Rieder und Brooks Masek. Eine sehr schnelle Reihe und technisch gute Reihe. Die dritte Reihe ist eher die Arbeiterreihe, die aber auch scoren kann mit Center Patrick Hager, Yasin Elis und Matthias Plachter auf den Flügeln. Vierte Reihe Center Marcel Nöbels, Tom Kühnhackl und David Wolf auf den Flügeln. Heißt, da gibt's ein bisschen mehr Beef und das sind auch Spieler, die vielleicht halt dann auch mal, wenn es in der DL zwar anders ist, aber auf Turnierniveau dann eben ja defensive Rollen einnehmen können. Und dann 13 und 14 sind bei mir Lukas Reichel und Dominik Bock. Aber es gibt halt dann gleich mal 5 bis 10, die nicht mit dabei sind und die es vielleicht dann jetzt schon verdient hätten oder halt dann 2022 so weit sind. Also zum Beispiel JJ Pertaka ist jetzt da gar nicht mit dabei oder ein Leon Bergmann oder ein Manuel Widerer oder ein Nico Sturm und so weiter und so fort. Also Leute, die halt schon an die Tür der NHL klopfen oder gedraftet werden und halt großes Talent haben oder aus der DEL Spieler wie Stefan Leubel zum Beispiel oder Daniel Pieter, auch wenn der dann schon in die Jahre gekommen sein wird, aber halt wirklich sehr, sehr gute DEL Spieler und so weiter und so fort.
Ja, genau. Also ich habe mir nämlich, als ich jetzt die Tage, als du mit der Idee um die Ecke kamst, lass das mal in der Sendung machen, da habe ich mir dann nochmal die ganzen Spieler rausgeschrieben und da habe ich gesehen, der DEB könnte bei Olympia 22 zum ersten Mal komplett 4 Sturmreihen nur mit NHL-Stürmern machen. Also klar, wir haben die jetzt schon gesetzt sind mit Dreiseitel, Kahun, Rieder, Kühnhackl, Bergmann, Sturm. Also die 6, die diese Saison schon gespielt haben. Dann hast du die beiden, die so auf dem Sprung sind. Einer hat jetzt schon unterschrieben in Vancouver. Der andere könnte eventuell noch einen neuen Vertrag in San Jose kriegen, nämlich Michaelis und Widerer. Dann hast du natürlich den schon gedrafteten Bock und du hast die 3, die dieses Jahr gedraftet werden, Stützte, Petaka, Reichel. Das wären wirklich 12 NHL-Spieler dann, die es zusammen schaffen könnten. Und dann kommen noch aus der DEL dazu Eisenschmied, Elis, Hager, Plachter, Nöbels, Wolf, Föderl. Dann weiß man nicht, was ist eigentlich mit Brooks Masek? Der hat irgendwie seit Olympia gar nicht mehr für Deutschland gespielt. Auch nicht mehr in Deutschland, nämlich als erst in Nordamerika versucht, dort nicht ganz geschafft, obwohl er eine ganz gute Saison in Chicago hatte in der AHL. Ist dann in die KHL gegangen nach Russland und hat dort auch ordentlich getroffen. Deswegen ist natürlich die Frage, weil er nie wirklich außerhalb vom Eishockey in Deutschland gelebt hat, definiert er sich eigentlich noch als Deutscher oder war das einfach so, komm, ich habe damals da gespielt, ich hatte da Vorfahren, habe dann Olympia gespielt, deswegen habe da meinen Erfolg gehabt mit Silber und dann habe ich jetzt auch abgeschlossen mit dem Kapitel. Irgendwie kann das keiner richtig beantworten. Ist Brooks Masek grundsätzlich noch ein deutscher Nationalspieler, der aber vielleicht nur für Olympia bereitsteht? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn das so ist, sollte man ihn nehmen, weil er ein super Spieler ist, meiner Meinung nach.
Hat jetzt auch AHL und KL jeweils um die 25 Tore geschossen in den vergangenen beiden Jahren. Also genau. Torschützenkönig in Deutschland mit München, 26 Tore und dann das aber halt wiederholt in AHL und KL. Zwar nicht in der NHL, aber halt in den Ligen, die dann dahinter kommen, ein absoluter Torjäger.
Genau, also das heißt, es ist auch noch so ein Mann, den man auf gar keinen Fall vergessen sollte, wenn man über Leute spricht, die nicht in der DL sind. Aber auch in der DL hat man bestimmt 6, 7 ordentliche deutsche Stürmer. Das heißt, da gibt es euch den Abstand das kleinste Problem. Da ist eher, glaube ich, das Problem, dass man sagt, man muss irgendwelche Leute, die es eventuell verdient hätten, absagen. Und dann, weil theoretisch, wie ich gerade schon mal sagte, kommst du komplett nur mit NHL-Spielern aus. Ne? Und dann hast du hier allein deine dritte Reihe hier mit Elis, Hager und Plachter. Ne? Also das ist jetzt ja auch keine ganz so schlechte Reihe. Natürlich, wenn du überlegst, wenn die NHL-Spieler dabei wären, wären sie das ja nicht nur für Deutschland, sondern auch für alle anderen. Und wenn du dann guckst, dass da auf der anderen Seite irgendwie McDavid, Crosby, McKinn, Bergeron und sowas rumlaufen, dann weiß ich auch nicht, ob Elis, Hager und Plachter unbedingt auf Augenhöhe mit denen spielen können. Aber trotzdem ist das ja eine talentierte Reihe. Ne? Also es gibt schon diverse Möglichkeiten. Und wenn man überlegt, das ist eigentlich eine bittere Entwicklung fürs deutsche Eishockey, dass du bestimmt 20 Spieler im Sturm hast, die mitspielen könnten, aber in der Abwehr irgendwie nur 3, 4, 5, ne? Das ist schon ein bisschen, das ist die Verteilung gerade nicht so gut.
Und dann gilt es ja auch nicht eben, was du ja auch schon gesagt hast, jetzt, was ich jetzt dann so ein paar Twitter-Nachrichten jetzt auch nochmal aufgreifen, es gilt ja nicht nur die 14 besten Stürmer zu nominieren, sondern du brauchst halt einfach auch gewisse Rollen. Team, ja, genau, und du kannst natürlich jetzt sagen, okay, da in 2022 werden jetzt Stützle, Reichel, Bock, Michaelis, Widerer, das sind alles super Zocker und schon entweder schon in der NHL oder auf dem Sprung dahin. Aber wenn du ihnen sagst, sorry, ihr killt jetzt mal Penalties und ihr spielt jetzt mal ein Turnier und ihr habt aber die Erfahrung noch nicht, vielleicht, ja, kann sein, dass sie damit überfordert sind oder dass du halt sie in gewisse Rollen nicht bringen kannst. Also zum Beispiel jetzt auf Twitter Rückmeldung, Wohlgemut kam da jetzt noch aus Ingolstadt. Hager und Wolf schon 33 und 32, eher an die Jüngeren denken von Julien, also Fischbuch, Michaelis. Logisch sind die über 30, aber haben halt dann auch die Erfahrung schon ein paar Turniere gespielt zu haben und Olympia Silber gewonnen zu haben mit Hager und Wolf. Nadine schreibt, kein Fischbuch, kein Pföderl. Wolf hätte sie da eher rausgenommen. Hockeyfan IN schickt mir ein Lineup da, das ist so das, was du gesagt hast, der Dreiseitel, Kahun, Meissek, Reichel, Stützle, Petarka, Rieder, Michaelis, Bock, Kühnackel, Sturm, Bergmann, das ist halt dann das NHL- bzw. AHL-Lineup und es gibt natürlich da überall Argumente dafür, ich sag bloß, vergesst mir nicht, dass da ein paar Spieler sind, die sind um die 30, spielen jahrelang DEL und haben halt schon ein paar Turniere auch Erfahrung und sind halt dann nicht Anfang 20. Und
ja, genau.
Das wird, ja.
Also die Gefahr habe ich immer auch selber bei mir, wenn ich so überlege, ja, man natürlich kommt man zuerst die NHL-Spieler in den Kopf, weil man natürlich denkt, die spielen in der besten Liga der Welt, also müssen die auch die besten sein, aber natürlich so ein Patrick Hager wird so einer Mannschaft sicherlich nicht weniger helfen als jetzt Nico Sturm, ne? Nur weil Nico Sturm jetzt aktuell in Minnesota spielt, zwar auch nicht jedes Spiel, sondern auch häufig dann in der zweiten Mannschaft in der AHL unterwegs ist, heißt das ja nicht, dass der irgendwie automatisch besser sei als jeder Spieler, der in der DEL rumläuft. Da unterschätzt man die DEL auch manchmal ein bisschen oder zumindest ihre einzelnen Spieler.
Und gerade auf der Center-Position gibt's, finde ich, gar nicht so viel Spielraum. Dreiseitel ist auf der Eins, dann ist halt die Frage, spielt Kahun mit ihm in einer Reihe, ja, vielleicht sogar Stützle noch zusätzlich. Sind Stützle und Kahun dann wirklich, zählst du die als Center? Kahun noch eher als Stützle, weil Kahun das halt schon gespielt hat, in der NHL jetzt aber nicht. Und bei Hager und Nöbels gibt's für mich überhaupt keine Diskussion. Also die werden da, wenn sie nicht komplett abfallen von der Leistung, werden die 2022 dabei sein, weil die halt einfach, du brauchst auch Leute, die dir ein wichtiges Podium im eigenen Drittel gewinnen, die Unterzahl spielen und das können die. Und die halt auch einfach dann wissen, ich bin jetzt über 30, auch schon was erreicht haben, ne, mit deutschen Meisterschaften, gut im Fall von Nöbels jetzt nicht, aber von Hager, mit der Silbermedaille und dann auch sagen, okay, ich stelle mich jetzt in den Dienst der Mannschaft. Ein Gotsch 2018, ne, das ist so, klar, der hat es noch auf höherem Niveau gespielt, aber der hat genau gewusst, okay, ich bin jetzt hier nicht für Scoring zuständig, sondern ich muss in den wichtigen Situationen das Bulli gewinnen im eigenen Drittel und halt Penalties killen und macht das halt dann auch. Und das ist halt die Frage, ob das zum Beispiel ein Bergmann dann machen wird 2022. Deswegen komme ich zu diesem Kader.
Genau, und die Grundfrage ist ja auch, wenn du zum Beispiel Dominik Kahun in die zweite Reihe setzt, was ist das Ziel? Sagt man eher, wir wollen, wenn die Gegner wirklich so überragend sind, ich meine, der Spielplan steht ja mehr oder weniger fest. Du spielst gegen Nordamerika, gegen die Vereinigten Staaten. Du spielst
zweimal gegen Nordamerika, genau.
Und gegen Kanada. Also das sind jetzt nicht die allerschlechtesten Gegner, die dich wirklich über vier Reihen beschäftigen. Das heißt, was machst du? Sagst du, wir versuchen unsere Top-Leute auch irgendwie aufzuteilen, damit jede Reihe ein bisschen mithalten kann? Oder sagst du, nee, wir setzen dann ein volle Kanne auf diese eine Superreihe mit dann Stützle, Kahun, Dreiseite, um zu sagen, das ist die Reihe, die uns die Tore schießen müssen, weil sonst schaffen wir es nicht, wenn wir unsere offensiv, technisch, läuferisch Stärksten so aufteilen. Das ist ja natürlich auch eine grundsätzliche Philosophiefrage an den Trainern.
Und das entscheidende Spiel wird ja sowieso dann das vierte sein.
Gegen China.
Nee, das dritte. Vierte.
Ja. Ach so, ja.
Also gegen China wirst du wahrscheinlich gewinnen und es ist ja auch, oder hat sich was im Modus geändert, aber es ist ja so, dass alle noch ein K.O.-Spiel haben, also die, wie war das, die besten drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite kommen direkt weiter und dann alle anderen spielen halt dann eben die anderen K.O.-Teilnehmer noch aus.
Und du spielst schon mal nicht gegen China dieses K.O.-Spiel, weil du die ja schon in der Gruppe hast, ne, also.
Und dann hast du eben halt, wenn du gegen Kanada, USA und China gespielt hast, hast du dann als viertes Spiel das Wichtigste, weil da geht's halt darum, kommst du ins Viertelfinale. Also das war in der 2018 war das Spiel gegen die Schweiz, dieses Playoff-Spiel, das sie dann gewonnen haben und dann eben Schweden, Kanada und olympische Athleten aus Russland. Also diese Gedankenspielereien, vielleicht macht man sie ja 2021 nochmal und schaut, was sich geändert hat. Auf jeden Fall.
Ja, wer weiß denn auch, wer dann da ist? Sind wir ganz ehrlich, hätten wir die Liste vor einem Jahr gemacht, wären da bestimmt nicht Petarka und Reichel aufgelaufen. Und Stützle hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, da gibt's ja dieses Supertalent bei den Jungadlern, aber ob der bis dahin soweit ist, weiß man nicht. Also es kann sich ja jedes Jahr so viel ändern. Es gibt ja auch Spieler, die sind schon Mitte, Ende 20 und machen auf einmal nochmal einen Riesensprung oder fallen komplett ab, die man irgendwie vor zwei Jahren noch gesagt hätte, klar, der spielt da ganz deutlich und auf einmal ist ja gar nicht mehr da.
Ja, da kann ich auch gleich zwei Namen nennen. Also Fischbuch ist natürlich noch einer, der einen Sprung gemacht hat. Ja, und ja. Wenn das halt so weitergeht, na, klar, dann empfiehlt er sich dafür. Und bei Tiffels zum Beispiel, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben.
Schön, Freddy Tiffels. Max Kamera auch. Ne?
Maxi Kamera, ja. Aber Freddy Tiffels ist bei mir jetzt sollte ich so, zumindest in der vergangenen Saison, ein bisschen den Eindruck, dass der etwas stagniert. Aber klar kannst du dann auch wieder sagen, okay, der ist sogar ein guter Kumpel von Dreiseitl, ne, aus Kölner Zeiten. Vielleicht sagt er noch Dreiseitl, ja, den Tiffels müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und vielleicht hat sein Wort dann auch tatsächlich so viel Gewicht, dass dann Dreiseitl...
Fände ich aber Tiffels schwierig, ehrlich gesagt, wenn einer seine Kumpels reinholt. Ne?
Ja. Ja, aber klar. Nur um nochmal zu sagen, was wen es alles gibt. Ne? Also es gibt schon viele im Sturm.
Klar.
Schön. Bernd, hast du heute ein Buch dabei?
Ja, sicher. Oder? Ich bin ja zu Hause. Ist ja nicht so weit. Ne? Soll ich anfangen?
Fang an. Buchtipp zum Abschluss des Roundtable.
Also, weil wir ja gar nicht so ein richtiger Roundtable sind heute, da habe ich auch nicht so ein richtiges Buch. Also doch, es ist gedruckt worden, aber es ist kein klassisches Buch in dem Sinne. Es ist quasi der Katalog der Czech Hockey Hall of Fame. Ich war ja beim NHL-Spiel in Prag und ein paar Kollegen von der Shorthanded News waren da dabei und auch Wally von den Berlinern, die haben wir uns ja getroffen in Prag. Wir haben das NHL-Spiel geguckt, haben auch andere Spiele geguckt. Und neben der großen Halle, wo das NHL-Spiel stattfand zwischen Chicago und Philadelphia, ist so ein Einkaufszentrum und dort haben sie die Hall of Fame reingebaut. Und wir waren da drin und ich war wirklich begeistert, weil es einerseits klar schon ein klassisches Museum ist mit so ein paar Filmchen, mit so ein paar historischen Sachen, historische Trikots, man Puck, man Schläger, was auch immer. Und die typischen Schaukästen. Andererseits gibt es aber relativ viel, um mitzumachen. Kann da sehr viel ausprobieren. Und es gibt auch eine ganze Sektion für NHL. Und deswegen halte ich dieses Buch hoch. Es gibt auch einen schönen Giftshop. Deswegen halte ich hier dieses Buch hoch, weil es ist gleichzeitig für euch eine Werbung. Wenn ihr mal in Prag seid, besucht diese Hall of Fame. Das ist jetzt eigentlich der klassische Katalog. Also es ist jetzt keine durchgängige Geschichte, sondern da hast du hier so Dominik Hasek mal irgendwas davon drin, so zum Beispiel, ne, so Sachen oder also es sind dann oder so solche alten Sachen. Also es ist eigentlich sind Fotos aus dem Museum und halt kleine Porträts über die größten Spieler Tschechiens, aber es ist für mich auch so ein bisschen ein Symbol für diese Hall of Fame. Dieses Buch lohnt sich, kann man schnell mal weglesen, immer einzelne Kapitel, aber man sollte auf jeden Fall, wenn man mal irgendwie in Prag ist, auf jeden Fall diese Hall of Fame besuchen, weil die ist wirklich gut gemacht und da würde ich mir auch nochmal wünschen, dass das deutsche Eishockey sich auch irgendwann mal überlegt, vielleicht eine Art von Museum mal zu machen, das nicht bei einer Privatperson in einem Hinterzimmer, in einem Keller ist, sondern vielleicht ein offizielles deutsches Eishockey-Museum macht. Das finde ich ganz schön.
In Straubing.
Ja, vielleicht ein bisschen zentraler. Wenn Krefeld rausgeht und Frankfurt reinkommt, kann man es im Frankfurter Flughafen machen. Sagen wir mal so.
Ich wusste gar nicht, dass du so gut Tschechisch kannst. Oder gibt es das auch auf Englisch?
Kollege.
Ja, Czech Hockey Hall of Fame. Ich habe schon gesehen.
Ja. Es ist immer beides, ne? Es ist, ne?
Ja. Es ist Englisch und Tschechisch tatsächlich.
Ja. Okay. Oder ist das hier nur Englisch? Ich weiß gar nicht so genau. Oder ist das Hälfte, Hälfte? Ich muss nochmal gerade so reingucken. Nee, es ist komplett Englisch, das Buch. Ich glaube, es gab es in zwei verschiedenen Varianten. Ich habe natürlich das Englische gekauft.
Wunderbar. Czech Hockey Hall of Fame. Und meins heute heißt The Down Goes Brown History of the NHL.
Großartig.
Down Goes Brown, Sean McIndoe, kennt jeder, der sich zum Beispiel mit The Athletic beschäftigt oder den Puck Soup Podcast hört. Schreibt sehr gut, hat super Ideen, wie er schreiben kann, dann auch auf die Athletic. Ich finde, er hat auch eine extrem angenehme Stimme. Also das ist schon so, was so Hockey-Berichterstattung anbelangt, das Komplettpaket. Und ja, halt auch alle sind nicht immer so bierernst oder ganz selten bierernst. Ne? Das heißt ja auch, The Down Goes Brown History of the NHL, The World's Most Beautiful Sport, The World's Most Ridiculous League. Also da wird natürlich dann auch vieles aufgegriffen, was jetzt nicht so geil gelaufen ist. Ich habe ja letzte Woche über deinen Beruf gesprochen, die stärkste Liga der Welt. Du hast ja auch viel Geschichte drin, aber du hast dann auch noch ja so Kapitel drin, wie funktioniert ein Trade, was interessant ist, was man nachlesen kann. Wie funktioniert das Junioren-Eishockey in Nordamerika, was wirklich auch sehr interessant ist. Über Doping noch Kapitel, über die Russen, die dann in die NHL gekommen sind Anfang der 90er. Und ja, vieles davon ist hier auch drin, aber es ist dann halt eben tatsächlich halt nur über die Geschichte in Anführungsstrichen und es geht dann noch mal ein bisschen mehr ins Detail bei manchen Geschichten. Ich habe ja jetzt gestern mit Tom Kanzok den ersten Rewatch-Podcast aufgenommen über die Finalserie Penguins gegen North Stars 1991, wollen wir jetzt auch regelmäßig machen, also dann die Vergangenheit schauen und da kann man da zum Beispiel noch mal schön nachlesen, ja, warum sind eigentlich diese Penguins zu so einem Super-Powerhouse geworden? Es war halt nicht nur wegen Mario Lemieux, sondern wegen den Spielern, die sonst noch gekommen sind. Und du kannst halt, was ich auch immer sehr cool finde, ist, du hast hinten halt das Glossar und kannst halt dann, wenn du einen Spieler nochmal nachlesen willst und hast eine besondere Geschichte, die Down Goes Brown oft hat, liest du das halt nochmal nach. Zum Beispiel, dass Dominik Hašek, weiß ich nicht, ob das da drin steht, aber es ist so eine Geschichte, die ich interessant finde, dass Dominik Hašek damals bei einem der Expansion Drafts, ich glaube Florida Panthers war das damals, wäre er verfügbar gewesen, ist aber nicht genommen worden von dem Expansion-Team. Oder Marty Brodeur ist gedraftet worden, Nummer 20, und sein Pick wurde getauscht. Trevor Kidd war dann der ist höher gedraftet worden. Ja, ist halt im Nachhinein ein Fehler. Und solche Geschichten, ja, die halt da, solche ja Missgeschicke, die passieren, entweder Teams oder halt auch der Liga sind da drin. Sean McIndoe, The Down Goes Brown History of the NHL.
Ja, das Schöne an dem Buch und generell an der Arbeit von Down Goes Brown ist ja, er ist jetzt nicht so der Tagesaktuelle, der schreibt jetzt keine Spielberichte oder berichtet irgendwie exklusiv über Trades, sondern er geht immer so einen Schritt zurück und hat immer so das Gesamte im Blick. Der ist ja eigentlich schon fast Sporthistoriker, zwar alles immer so ein bisschen augenzwinkernd und immer so ein bisschen verkürzt auch, aber er versucht immer so Gesamtzusammenhänge darzustellen und hat dann irgendwie, und dann erzählt irgendjemand was und dann fällt ihm da die Anekdote von 1962 ein und sowas. Also er hat ein unglaubliches Wissen über die Liga, ein unglaubliches Wissen über die Geschichte und vor allen Dingen kennt ihr diese ganzen Anekdoten und kuriosen Geschichten. Und dieses Buch, was du gerade vorgestellt hast, ich kann es absolut unterstützen, eines meiner absoluten Lieblingsbücher über die NHL, ist halt auch nicht immer so bierernst. Ne? Es richtet sich natürlich auch an ein Publikum, was schon ein bisschen Vorwissen hat, und es erklärt halt die Liga-Geschichte auf, also eigentlich erklärt es Anekdoten und Kuriosa der Liga-Geschichte, und das ist geil verbunden, also absolut zu empfehlen, das Buch, super Ding.
Down Goes Brown, der Günther Klein des nordamerikanischen Eishockeys. Ja, schön, dann sind wir durch, und man sieht auch, sobald der Sebastian nicht da ist, können wir uns auch ohne Probleme an die halbe Stunde halten, die wir uns vorgenommen haben.
Ja, das machen wir. Ne?
Überzogen.
Ja. Normal reden wir ja so viel und wir müssen das dann ausbaden. Ne? Und jetzt,
ja. Genau. Sebastian, dann ja, die nächsten Male wieder mit dabei. Der hier neben mir ist Bernd Schwegerath.
Ach, wir wollten ja noch Werbung machen für Sebastian, weil er doch nicht nur dieses Buch geschrieben hat, sondern genau. Auch, weil in Nürnberg endet ja am heutigen 1. Mai, ist ja quasi die große Ära von Thomas Szabo vorbei, und Sebastian in seiner Eigenschaft als Redakteur der Nürnberger Nachrichten hat einen sensationellen Text geschrieben, da geht es nochmal darum, quasi nochmal einen Rückblick auf, wie viel waren es, 11 Jahre jetzt Thomas Szabo in Nürnberg, und erzählt einfach nochmal so, was der bedeutet hat, erzählt nochmal, was ihm das bedeutet hat, also nicht ihm persönlich, sondern was Thomas Szabo das bedeutet hat, und das ist ein sehr, sehr schöner Text. Ja, absolut lesenswert. Googelt einfach Sebastian Böhm, Thomas Szabo, oder geht einfach auf die Seite der Nürnberger Nachrichten, nordbayern.de. Unter Ice Tigers findet ihr diesen Text. Also lohnt sich sehr, sehr.
Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Auch die live dabei waren. Eddie Hepp hat hier nochmal in den Kommentaren seine Bedenken geäußert, ob es wieder Eishockey geben kann, so wie wir es kennen. Wir haben die Bedenken ganz genauso. Wir wissen es aber halt auch nicht, wie es passieren wird. Wir müssen da tatsächlich, wie sagst du immer so schön, abwarten. Der neben mir ist Bernd Schwickerath. Folgt ihm auf Twitter unter @b_Schwickerath. Hier auf YouTube blende ich das auch nochmal ein, dass es alle sehen.
Fantastisch. Das ist Christoph Fetzer, folgt ihm @fetzi6.
Genau, und dann ja, hören wir uns die Tage mal wieder im Podcast oder sehen uns dann eben nächste Woche, normalerweise Donnerstag um 11 Uhr zum Roundtable. Danke, dass ihr dabei wart, und wichtig, gesund bleiben. Servus.
Tschüss.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.